Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Liebe Leute, eine neue Das Hobby Podcast Folge. Hier ist sie. Ich weiß, ihr habt lange gewartet, genauer gesagt eine Woche. Aber wir lassen uns natürlich nicht lumpen und arbeiten für euch weiter. In der letzten Folge hatten wir sogar auf Bestellung gearbeitet. Grüße an Marcel nochmal. Und hier natürlich auch der wunderschöne Co-Host Markus. Wie ist es dir?
Gut ist es. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode. Ich habe es eben im Vorgespräch schon mal angedeutet. Bis vor einer Woche wusste ich nicht, was heute kommt, beziehungsweise dass das, was heute kommt, existiert. Und bin sehr, sehr gespannt, darüber mehr zu erfahren. Aber ich freue mich natürlich auch, heute mit dir hier zu sein. Wie geht's dir denn, lieber Dennis, im Norden?
Schnell noch nachgeschoben.
Das wäre ernst gemeint.
Na gut, dann bin ich ja beruhigt. Mir geht's auch hervorragend. Danke, danke. Die Stimmung ist gut. Ich habe auch Bock auf das Gespräch und deswegen würde ich auch sagen, fackeln wir gar nicht lange rum. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, den lieben Norman von der Cardsports League. Moin Norman.
Hallöchen, Hallöchen.
Schön,
Von mir.
dass wir dich dabei
Grüße aus
haben.
Berlin.
Berlin, ey, die große weite Welt, ey, da ist er. Genau, wir haben miteinander schon mal ein Mini-Vorgespräch gehabt und da habe ich dir ja schon erzählt, wir sind relativ jungfräulich, was dein Thema angeht. Deswegen, wenn du unseren Zuhörern und uns einen großen Gefallen tun kannst, wenn du dich mal ganz kurz vorstellen könntest und dann vor allen Dingen auch, was ist die Cardsports League?
Ich würde das von hinten aufrollen und mal reinspringen. Was ist die Cardsports League? Die Cardsports League ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, das G in Trading Card Games populärer zu machen. Also das Spielerische hinter den Sammelkarten. Und wir machen das aktuell, indem wir sehr viel Wert auf Livestreaming legen, aber auch sehr viel auf Conventions unterwegs sind und dort die TCG-Bereiche bespielen. Und zu meiner Person, ich habe sehr lange hoch-competitive gespielt, 10 Jahre lang mindestens, und habe da eigentlich jede Station mitgenommen, die man im spielerischen Anteil des Hobbys mitnehmen kann. Also von Selbstspieler hin zu Management von einer Spielerorganisation, hin zu selber Turniere organisieren und das Ganze vermarkten am Ende. Also quasi diesen Bereich, was abseits vom Sammeln passiert, da eigentlich jede Station mitgenommen. Selber sammeln war ich allerdings nie so aktiv. Deswegen finde ich es schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und dass sich die Themen auch immer weiter aneinander annähern.
Also bin erstmal, ich wusste, also ich hatte es ja eben schon mal gesagt, ich wusste gar nicht, dass das so groß ist. Also ich natürlich weiß man oder wusste ich, dass man so spielen kann, so mit TCG, mit was ist da so an verschiedenen Materialien. Da kannst du vielleicht nochmal sagen, was genau ihr da so, was man da so spielt. Aber das ist wirklich, also ich kenne es von so ein bisschen vom E-Sports, so diese Sache, dass es da wirklich auch Management gibt und Turniere gibt und logischerweise relativ groß ist. Aber dass es im Bereich TCG so groß ist, oder was heißt, existiert überhaupt, was ist so groß, kannst du vielleicht sagen, ist das groß? Oder wie groß ist es? Kann man das sagen? Warum weiß ich das nicht?
Also, wenn man sich so den typischen Spielerbaum anschaut, dann kannst du sagen, dass ungefähr 95% derjenigen, die Sammelkartenspiele mit Sammelkartenspielen interagieren, niemals Berührungspunkte damit haben. Die sind zu Hause, die sammeln, die spielen gegebenenfalls mit ihren Freunden, die konsumieren Content, aber die bewegen sich nicht im Ökosystem spielen. Und dann hast du 5%, die aktiv spielen. Davon sind nochmal 1% ungefähr, also von diesen 100%, 1% ungefähr, die wirklich hoch-competitive auf jedes Event fahren. Das heißt, du hast so eine schöne Eisbergverteilung. Und deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass diese Themen ich sammle und ich weiß, dass es dazu Spiele gibt oder auch wirklich Turniere, dass die so aneinander vorbei existieren. Wenn es darum geht, welche Spiele werden da gespielt, das ist dann natürlich davon abhängig, ob das Spiel, das Sammelkartenspiel oder das Collectible Card Game einen Spielmodus hat und ob das aktiv mit Turnierinfrastruktur unterstützt wird. Und das ist eigentlich bei den großen 5, 6 Titeln der Fall. Da sprechen wir von Magic the Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, auch neulich ein Gast da, und dann die verschiedenen Manga-IP-Arbeiten, also Digimon, One Piece, Dragon Ball, sogar 2 Spiele. Also da wird eher auf diese IPs gesetzt. Und das sind so, dann gibt es noch verschiedene kleinere TCGs, die entweder mit eigener IP arbeiten, zum Beispiel Flesh and Blood, oder auch mit IPs aus aller Welt. Und damit setzt sich so ein bisschen der Sammelkartenspielkosmos zusammen. Das läuft eigentlich komplett exklusive dem ganzen Sportkartensegment, weil das ist auch eine Frage sogar an euch. Ich wüsste nicht, dass es irgendwie Sportkarten gibt, die man auch aktiv spielen kann.
Tatsächlich doch, das wäre so meine Frage gewesen, weil, also ich habe selber, ich weiß auch nicht, wie es geht, aber es ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Match Attacks ist eine Art
Ah ja.
von Fußballkarten, die man tatsächlich spielen kann. So, jetzt weiß ich nicht natürlich, wie umfangreich, weil es ist nicht so, also das kann ich, glaube ich, schon beurteilen, nicht so umfangreich wie jetzt so ein Magic oder so, wo es da verschiedene Möglichkeiten gibt, sondern da geht es wahrscheinlich um Punkte, mehr oder weniger. So, ich glaube, so einfach ist es am Ende.
Stimmt, nee, da muss ich nochmal widersprechen. Doch Match Attacks ist mir tatsächlich ein Begriff. Zumindest, das ist auch eine ziemlich, also dafür, dass es sozusagen vorrangig gesammelt wird, hat es schon einen ziemlich komplexen Spielmodus, Tatsache. Mit vorher eine Mannschaft zusammenstellen, die dann auf verschiedenen Positionen verschiedene Sachen ergeben. Aber das ist halt der zweite Punkt, den ich angesprochen habe. Es muss auch eine unterstützende Turnierinfrastruktur dahinter geben, dass es auch quasi aktiv gespielt wird. Wenn der Publisher da also zum Beispiel keine Turniere hingehend organisiert, dann ist es in der Regel auch eher ein zusammelndes Spiel als ein spielendes Spiel, weil da muss wirklich irgendwie Support reinkommen in die lokalen Läden, wo du normalerweise hingehst und deine Packs kaufst, aber eben auch da muss irgendwie Support kommen vom Publisher, dass es da Preise gibt, dass es da Marketing drumherum gibt, eben dass der Store einen Anreiz dazu hat, da auch Turniere zu veranstalten und dann baut sich das sukzessive auf. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es relativ schwierig, selbst mit einem Spielmodus irgendwie eine Spielerschaft zu erzeugen.
Grüße an Tops an der Stelle, Dennis.
Welches dieser Spiele, die du gerade aufgezählt hast, ist denn so aus deiner Sicht in Deutschland zumindest das populärste?
Also die großen drei sind Magic the Gathering, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Das war 10 Jahre lang eigentlich so unangefochten die Top 3. Jetzt kommen da Lokana und insbesondere One Piece auch dazu und liegen so ein bisschen am Stuhl und machen da an verschiedenen Stellen auch viele Sachen richtig, was die Marktführer ein paar Jährchen aufgrund ihrer Dominanzstellung versäumt haben. Und dadurch kann man jetzt sagen, das sind so die Top 5 Spiele. Und in Deutschland will ich das schon sehen. Magic, Pokémon, dann Yu-Gi-Oh! Und dann One Piece Lorcana. Es kommt aber natürlich darauf an, welches Ranking-Kriterium man anlegt. Wenn du sagst Spielerzahlen, sagt man Abverkäufe, sagt man sozusagen breit aufgestelltes Portfolio, also wie tief ist die Turnierstruktur? Gehe ich bis in den Sammelkartenladen hinein oder veranstalte ich nur einzelne Großevents? Da kann man verschiedene Kriterien ansetzen, aber im Großen würde ich das schon so in diesem Ranking einordnen.
Sind das alles
Und
unterschiedliche Tab? Sorry, noch weiter.
das ist für diese sozusagen für diese IPs auch wichtig, eine Turnierinfrastruktur zu haben, weil anders als bei Sportkarten gibt es ja keinen Realwert, der dagegen steht. Also Realwert im Sinne von, zum Beispiel, ich kann bei Sportkarten, könnte mich gerne korrigieren, habe ich so verstanden, ein guter Spieler hat in der Regel auch einen hohen Sammelwert, ne? Unabhängig von der Sportart. Bei Sammelkartenspielen, wenn wir zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Hernehmen, gibt es ja keinen Spieler, der dort auf den Karten ist, sondern eine ausgedachte Person, Kreatur, whatsoever. Und da muss natürlich erstmal ein gewisser Sammelwert geschaffen werden. Und den kann man entweder schaffen, indem man sagt, wir gehen über die Spielstärke der Karte, also wie gut ist sie wirklich einsetzbar. Oder natürlich, wenn man sich die IPs anschaut, zum Beispiel Lokana Disney, wenn wir da eine Elsa als Beispiel nehmen, dann ist das natürlich auch irgendwie was, was einen zwar keinen realen Gegenwert hat, aber zumindest einen kreativen Gegenwert aus der Disney-IP, wo es dann sich wiederum lohnt, für die Sammler einzusteigen. Also das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig bei Sammelkartenspielen im Ökosystem, dass es auch Turniere geben muss, damit das Spiel den Anschein erweckt, dass es noch alive and kicking ist, sag ich mal so, also dass es noch gespielt wird, dass es sich dann wiederum lohnt, als Sammler einzusteigen und zu sagen, okay, ich habe da eine gewisse Spielerbasis und davon kann ich ableiten, okay, da müssen auch andere Spielende zu Hause sein, die den Kartenwert treiben. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Eisbergsystem, nenne ich das immer. Du erreichst natürlich mit deiner Turnierinfrastruktur nur 5 bis 1% deiner Zielgruppe. Aber diese 1 bis 5% haben so eine krasse Strahlkraft auf den Marktwert der Karten, dass es sich schon lohnt, die auch zu bedienen.
Und die Seltenheit spielt die auch eine Rolle? Also,
Natürlich, natürlich. Du
ja.
hast, das ist so ein bisschen das, was ich angesprochen habe. Da haben die Publisher alle eine unterschiedliche Herangehensweise, wie sie ihre Raritäten aufbauen und auch, wie sie verschiedene Karten in den Umlauf bringen. Bandai macht es zum Beispiel sehr gut, dass sie gewisse Preiskarten gibt es nur auf den Turnieren in Numbered-Version zu erhalten. Und die haben natürlich dann einen extremen Wert, weil es die nur zu gewinnen gibt und dann noch sozusagen eine Sonderkarte darstellen. Bei Yu-Gi-Oh! Wiederum ist es so, dass es da gesonderte Karten gibt in den Preispools. Und so geht jeder Publisher relativ unterschiedlich damit um. Magic the Gathering hat verschiedene Artworks, verschiedene Seltenheitsstufe ein und der gleichen Karte. Also das ist dann wiederum nicht, dass sich die Raritäten auf der gleichen Karte auch noch ändern können. Aber es gibt natürlich auch wie bei jedem Sammelkarten Segment verschiedene Raritäten und entsprechend unterschiedliche Pull-Rates, bestimmte Karten zu ziehen und die dann seinen eigenen nennen zu können.
Das heißt aber, so ein Ravensburger zum Beispiel, wo wir jetzt bei Lucana angesprochen, weil das ist das, was ich so am ehesten kenne, da können wir vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen, organisiert dann auch solche Turniere, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Ist das korrekt dann zum Beispiel?
Genau, also ich lehne mich jetzt natürlich aus dem Fenster. Aber Ravensburger hat jetzt gerade eine Turnierserie gestartet, die sogenannten Challenges, die auch einen Unterbau in den lokalen Läden haben. Den Challenges selber, waren immer innerhalb von 5 Minuten ausverkauft. Das nächste ist jetzt auch übernächstes Wochenende in Bochum. Und das zeigt natürlich die Schnelligkeit des Abverkaufs der Tickets, zeigt natürlich, wie groß dieser 1%-Pool ist, was wiederum Rückschlüsse zulässt auf die Gesamtspielerschaft. Und das hilft natürlich in der Einschätzung, okay, wie erfolgreich und wie langfristig kann sich dieses Spiel etablieren? Und meine These ist, dass es diese Turniere auf jeden Fall braucht, weil es gibt halt auch Spiele, die mit starker IP in den Markt gekommen sind, sei es so die üblichen Herr der Ringe, Star Wars in der Vergangenheit, die dann, ich sag's immer so salopp, an der Rewe-Kasse geendet sind. So, die kleinen Päckchen, die man da nochmal für 1, 2 Euro mitnehmen kann, wo es aber an sich zwar die IP cool ist, aber wenn man mit dem Sammelkartenspiel, das was als Brand ja auch funktionieren muss, nicht wirklich eine Identifikation hat.
Rewe, ne? Da war ich heute noch. Die haben gar keine Artischocken. So. Das ist mal ein Problem. Das führen die nicht mehr, hat die Verkäuferin zu mir gesagt. 4 € für so eine kleine Artischocke kauft keiner. So, kleiner Exkurs zum Thema Rewe nochmal. Ja, das ist ja wirklich, das ist ja ganz interessant. Und Markus, das ist ja wirklich komplett anders eigentlich alles. So, was heißt komplett anders? Aber vieles anders als in der Sportscard-Szene, weil ja vor allen Dingen bei Sports Cards ist ja wirklich, du kommst irgendwie an die Karte und dann wird die möglichst schön verpackt und mal gezeigt online und auch mal zu Events gebracht. Bei uns sind auch Events wichtiger und wichtiger geworden, muss man tatsächlich sagen. Einfach aber auch für die Connection unter den Sammlern.
Ja, also ich glaube, deswegen habe ich gefragt wegen Seltenheit. Ich glaube, das ist das, was sich schon so ein bisschen matcht, weil das hast du natürlich auch im Sammelbereich, dass du sagst, du willst irgendwie seltene Karten haben, die vielleicht besonders dann auch vielleicht wertsteigernd sind und so weiter. Aber ja, natürlich dieser Gaming-Faktor ist halt natürlich komplett nicht dabei. Aber es ist, ich find's mega spannend. Deswegen, ja. Nochmal Grüße an Tops. Macht das natürlich Sinn, weil solche Spieler, ich glaube, dass gerade solch im Bereich Fußballspieler natürlich auch ein Riesenpotenzial stecken würde, das noch ein bisschen größer zu machen, definitiv. Diese Challenge-Turniere und so, oder nochmal anders gefragt, wir haben vorhin über 1% gesprochen, oder du hast über die 1% gesprochen. Ist das jetzt Deutschland? Sprichst du dann, ist das was Europäisches? Ist das was weltweit ist? Wie ordnet man das Ganze so ein?
Also du hast natürlich Variationen in den Märkten, aber das ist natürlich auch eine Faustformel, die sich zu einem gewissen Grad auf Daten stützt, die wir haben, die es auch von den Publishern offiziell einsehbar gibt. Aber du kannst schon sagen, dass das Ganze, wenn es ein Thema ist, kontinental zu betrachten ist. Also in Europa, ich habe jetzt keine genauen Daten dazu, aber die Lokana Challenge, die letztens in Lille stattgefunden hat, da gab es jetzt ein X% Anteil an Franzosen und Französinnen, die teilgenommen haben, und dann ein X% Anteil an Europäern und ja, teilweise sogar internationalem Publikum. Das heißt, das ist immer eine internationale Geschichte, und das ist auch das Schöne am Hobby. Das ist das, was mich auch sehr lange dabei gehalten hat, eben. Ich habe mich früher, wenn man es kennt vom Pausenhof, ich habe halt irgendwie meine allerersten Pokémon auf dem Gameboy eingetauscht gegen meine allerersten Yu-Gi-Oh! Karten. Ich habe quasi die Pokémon herangezüchtet und dann gegen reale Karten vertauscht. Und was mich dann dabei gehalten hat, ist eben der Aspekt, dass man super viel umherreist, sich competitive ausleben kann und dann eben auch quasi nebenbei die Europa kennenlernt. Und nicht nur kennenlernt, sondern ich sag immer, der einfachste Weg, einen Menschen wirklich kennenzulernen, ist beim Spielen, weil da zeigt sich schon in 90% der wahre Charakter. Und das hat natürlich mir auch in meiner persönlichen Entwicklung sehr gut getan, dass ich sehr, sehr viele unterschiedliche europäische Kulturen und auch international, wenn wir international gespielt haben, kennengelernt habe auf dem Level. Was wirklich einfach schön ist, dass es halt über den Globus hinweg dann zu so einem Austausch kommt, was ihr vorhin noch angesprochen habt, dass die Events für Sammler wichtig werden, für Spieler sind sie quasi das Brot, weil sonst, also zu Hause sitzen, alleine spielen, funktioniert halt in den wenigsten Fällen.
Was hast du gespielt, als du competitive gespielt hast?
Ich habe sehr lange Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ich habe mit Yu-Gi-Oh! angefangen. Kann ja mal so ein bisschen die Competitive-Schiene erklären. Ich habe angefangen bei mir mit meinem Freundeskreis vom Pausenhof, die, muss ich sagen, auch glücklicherweise sehr, sehr erpicht waren, immer zu gewinnen. Und dann sind wir irgendwann die klassische Schiene gegangen, haben uns einen lokalen Laden gesucht in Berlin. Grüße an die Hotbox, auch eine Größe in der Sportscard-Szene. Und dort haben wir dann unsere ersten Turniere gespielt, dann weiter regionale Turniere in Berlin, dann weiter überregionale Turniere. Und dann hat sich das alles so peu à peu aufgebaut, dass ich immer quasi weiter gereist bin und einen größeren Pool an Bekannten hatte. Und irgendwann kam der Punkt, wo das Thema E-Sports immer größer wurde. Und diejenigen, mit denen ich zusammen gespielt habe und mit denen ich mich zusammen auf die Turniere vorbereitet habe, halt auch gesagt haben, hey, das ist eigentlich das Gleiche, was wir machen. Wir spielen es halt nur offline, physisch. Das ist genauso cool. Steckt was dahinter. Und dann haben wir ein Team gegründet. Wichtig zu wissen, jetzt fragen sich vielleicht die einen oder anderen, warum ein Team in einem Spiel, was man eins gegen eins spielt. Es gibt ja je älter das Spiel ist, eine beliebige Variable an oder Kombination an Karten, die man zusammenstellen kann zu einem Deck, was man mit zu einem Turnier nimmt. Und dort ist es dann wichtig, dass man die perfekte Kartenkombination dabei hat, um eben das Turnier zu einem höheren statistischen Wert gewinnen zu können. Und diese Kartenkombination zu finden, das ist quasi eine Teamaufgabe, das ist ein Teamaufwand. Jeder spielt am Ende für sich alleine, aber sozusagen herauszufinden, wie kann ich mein Deck zusammenstellen, dass es ideal für dieses Turnier aufgestellt ist, dafür braucht man idealerweise mehr Leute. Und das haben wir dann gemacht und haben dann einen Social Media Auftritt formiert und ich habe halt einen BWL-Hintergrund. Für mich war das ein Hobbyprojekt. Ich habe gesagt, okay, wir machen das jetzt in cool und haben uns Sponsoren gesucht und das immer eine Stufe höher gegangen. Wir waren dann auch mal mit Yu-Gi-Oh! Bei TV Total, haben das vorgestellt. Bei mir persönlich ist es halt wichtig, wenn ich so an den Norman, den 14-jährigen Norman zurückdenke, dass sich die Generation heute nicht mehr dafür schämen muss, dass sie investiert ist in Sammelkarten, dass es Spaß macht, das zu spielen und dieses Hobby irgendwie zu promoten. Und das fand ich halt, wenn ich so mit Gleichaltrigen gesprochen hatte, die nicht so ein Hobby hatten, fand ich das immer schade. Ich habe halt gesagt, ich fahre da zu einem Event, ich spiele da, ich bin da super investiert und ich hab meinen Spaß. Und da habe ich das hat da hat's, das hat dann irgendwann Anfang 20 bei mir Klick gemacht, dass das ja eigentlich nichts ist, wofür man sich schämen sollte, sondern eher was man in die Welt hinaustragen kann. Und dann haben wir halt Brainpool damals angeschrieben, haben gesagt, hier, wir sind bereit, ladet uns ein. Da in dem Jahr hatten wir gerade die deutsche Meisterschaft und die Europameisterschaft gewonnen und haben da mal bei TV Total eben Yu-Gi-Oh! Vorgestellt. Und kurz danach sind wir noch in andere Spiele reingegangen und haben dann quasi Pokémon und noch kleinere Sammelkartenspiele abgedeckt und hatten dann eine relativ große Organisation in diesem Segment. Es war natürlich im Verhältnis zu E-Sports immer noch relativ klein, weil wir das auch alles nebenberuflich gemacht haben. Aber es war für das, was es war, war es schon ganz anständig. Und wir haben, denke ich mal, auch in der Szene auch einen großen Stempel hinterlassen, was man immer noch an verschiedenen Stellen so hervorblitzen sieht jetzt.
Cool. Also dann ist das auf jeden Fall auch noch eine Parallele, weil auch früher, wenn man dann aber als Erwachsener gesagt hat, ich sammle übrigens Basketballkarten, da haben halt auch alle gesagt, so, was, ist das nicht nur was für 14-Jährige? Und das hat sich auch geändert tatsächlich. Auch unter anderem, weil man irgendwo mal gelesen hat, was die Dinger wert sind, ne? Also ich glaube, das ist für die meisten Leute, dass sie sagen, okay, ich habe mal gelesen, Baseballkarte 5,2 Millionen. Dann ist es ja gut, dass du das sammelst. Das ist eine Parallele, glaube ich.
Ja, und du hast im Bereich Sammelkarten auch Leute drinnen, die das als Investment, also vielleicht gar nicht so einen Bezug zu dem Sport haben, aber tatsächlich irgendwie reingekommen sind und sage, ich habe jetzt so Sammelkarten und will die damit ein bisschen Geld verdienen. So, die gibt es halt auch. Die gibt es wahrscheinlich bei euch, aber eher weniger, weil da spielst du ja dann.
Nee, Tatsache ist das was durch den kompletten Collectibles Market gegangen ist während Corona. Also das haben wir auch. Also ich spiele mittlerweile Magic, immer noch competitive, aber mit engen Freunden von mir. Also auch wirklich aufs letzte Poäng immer geht's halt echt um alles, weil niemand will am Ende des Karnevalskostüm tragen am Ende des Jahres. Das haben wir jetzt in Magic hat man das extrem gesehen, auch bei Pokémon, dass ab dem Moment, wo die Aktienkurse eingebrochen sind, die ganzen Fondsmanager sich gesagt haben, okay, wo kann ich reingehen? Dann ging es erst in Coins, also Kryptocoins und physische, dann Sportkarten, dann die restlichen Sammelkarten, insbesondere halt bei Magic Kids gibt es ja ein Pool an Karten, der nicht wieder neu gedruckt werden darf. Und die wurden dann erstmal vom Markt runtergekauft. Und dann gab es noch zusätzliche Faktoren, insbesondere aus dem US-Markt. Der Deutsche ist ja immer dazu angehalten zu sparen. Und das hat man insbesondere bei den Magic-Kartenpreisen gesehen, wenn es diesen Stimulus-Check gab. Haben alle gesagt, okay, ich habe jetzt hier $1.000, $2.000 bekommen. Jetzt kaufe ich mir die Karten, die ich mir sonst nicht kaufen würde, so im regulären Alltag. Jetzt habe ich hier Geld geschenkt bekommen. Ich kaufe mir die jetzt. Und dann sind halt spielbare Karten im X-fache gestiegen. Sozusagen konnte man in der Zeithistorie gut nachvollziehen. Also das ist nicht nur auf Sportkarten oder sozusagen Collectible Cards zurückzuführen, sondern eben auch auf TCGs. TCGs haben ja genauso eine Sammel-Community. Und die ist vielleicht nicht so groß. Und die macht sich vielleicht auch nicht so publik, weil ich bin jetzt schon sehr lange in TCGs unterwegs. Und dieses Thema Sammeln war immer so ein Aspekt, den ich nie so wirklich selber verfolgt habe. Und das liegt, glaube ich, auch teilweise an der Sammel-Community dieser TCGs, dass die, wenn dann, sehr unter sich bleiben und auch nicht so posaunend durch die Gegend laufen.
Ja. Also spannend war es jetzt gerade aktuell, weil wir es jetzt auch schon zwei, dreimal hatten, das Thema Disney Locana, weil ich glaube, da gab es so, wir hatten das hier auch teilweise schon bei uns im Podcast, weil, und ich auch selbst, weil das ja schon auch im Sammel, im Collectibles-Bereich sehr gehypt wurde, das Thema, weil Disney ist natürlich auch schon mal eine Brand an sich und da dann Sammelkarten von haben. Aber das haben wir letztens, ich glaube, letzte, vorletzte Podcast hatten wir darüber gesprochen. So im Bereich Sammeln ist das Ding irgendwie abgeflacht. Also ist nicht mehr so interessant geworden oder ist nicht mehr, weil es eine andere Sammelkollektion auch gab von Tops, die Disney 100 hieß, wo es dann nicht um Spielen ging. Das war spannend zu sehen. Ich meine, bei Pokémon gibt es auch Sammler und Spiel, aber da im Bereich, was jetzt neu halt rauskam, war Locana, wo es halt auch viele Sammler gab. Tatsächlich, die da mit reingestiegen sind.
Also ich würde dem leicht widersprechen. Ich bin nicht up to date, was Kartenpreise angeht. Ich weiß aber definitiv von denjenigen sozusagen aus meinem Umkreis, die Locana aktiv spielen, dass ab dem Moment, wo es eine Turnierinfrastruktur angekündigt worden ist, die spielbaren Karten gestiegen sind und in dem Maße auch die quasi Chase Cards. Also die Karten, mit einer Chance von 1 zu 200, glaube ich, bei Locana aus so Packs gezogen werden können, die sind ab dem Moment der Turnierinfrastrukturankündigung auch wieder gestiegen. Das Wichtige, also bei Sammelkartenspielen gibt es halt eine gewisse Komplexität dahinter und so ein Spiel vernünftig irgendwie durch die ersten 3 Jahre zu führen. Viel hat mit Produktverfügbarkeit zu tun. Und da sind diejenigen Gold wert, die wirklich den Produktforecast machen. Das hat man ja bei Ravensburger dann gesehen. Das erste Set kam raus und die Preise sind durch die Decke gegangen, weil alles ausverkauft war. Das ist halt gut für den Sekundärmarkt, auch gut für den Publisher, weil er alles verkauft hat, was er geplant hat zu verkaufen. Aber schlecht, weil die Leute, die er eigentlich damit erreichen will, die Spielenden, die kommen halt nicht an das Material heran. Und die Sammler auch schwieriger. Das heißt, die Papierdroge irgendwie in die Vene zu bekommen, wird wesentlich schwieriger, wenn so weniger Produkte es gibt, gerade bei am Anfang. Und dann flacht das natürlich ab, wenn ich irgendwie als Sammelnder Probleme habe, das Produkt zu bekommen, dann schaue ich mich halt um und gehe irgendwie in eine andere Schiene rein. Jetzt hat sich das bisschen gelegt. Jetzt gibt es in vernünftigen Mengen Produkt und jetzt eben noch die Turnierinfrastruktur dahinter und jetzt steigen die Marktpreise wieder der einzelnen Karten. Also es gibt da schon so diesen, deswegen habe ich vorhin gesagt, diesen Strahleffekt. Man braucht die Turnierinfrastruktur. Ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel, warum es die braucht, um zumindest einen gewissen Pool an Menschen bei dem Spiel dabei zu halten und die ziehen dann notwendigerweise über ihre sozialen Netzwerke wiederum Leute in das Hobby mit hinein. Und dadurch wächst das Ganze. Und dadurch steigen auch wieder die Kartenpreise. Aber das ist halt am Anfang in den ersten 3 Jahren super fragil. Man kann super viel falsch machen, weil es eben so ein komplexes Thema ist. Produktverfügbarkeit, Raritäten, wann kündige ich neue Prints an von alten Karten, ohne dass ich die Sammelnden verschrecke. Da gibt es halt, ich denke mal, so, wenn man das als Gleichung aufstellen würde, bestimmt 15 Faktoren alleine, bei denen es schwierig, um sozusagen zu bestimmen, ob das Spiel überlebt. Aber Lokana insbesondere hat da schon einen guten Kurs, würde ich jetzt aus meiner Spielerbrille sagen. Ne?
Wenn man jetzt den Podcast hier hört und dann denkt, okay, alles klar, irgendwie auf Spielen habe ich auch Bock, aber ich weiß gar nicht, wo fange ich jetzt an? Wo fängt man an? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, Yu-Gi-Oh!, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Wie steigt man da ein? Was ist die Einstiegsdroge?
Die Einstiegsdroge sind sicherlich die lokalen Läden. Da gibt's ja, kann man ja unterscheiden, zwischen denen, also wie zum Beispiel den BB Brothers Store, der ja sehr stark auf Sammelnde geht, und halt Spielläden, die wirklich eher Brettspiele unterstützen und sagen, hier bei mir kann man auch spielen. Ne? Also wenn ich spielen will, einfach im Umkreis gucken, welcher Laden bietet regelmäßig Turniere an, und dann kann ich davon ausgehen, dass da auch andere Spielende sind, mit denen ich da irgendwie einen guten Abend verbringen kann. Dann natürlich Social Media Content konsumieren, um so ein bisschen sich einzufuchsen, wie funktioniert das Spiel, welche Karten sind vernünftig, dass man da jetzt nicht einen frustrierenden Moment hat, weil man auf ein Turnier mitspielt und dann nur verliert. Das sind so der Einstiegspunkt. Und dann sicherlich gucken, wer aus meinem Freundeskreis ist da eigentlich auch aktiv oder wer hätte Lust, damit einzusteigen, weil daran macht sich das oft fest. Und ja, dann gibt es halt überregionale Turniere, das kann man sich auch mal anschauen. Und wenn man jetzt so an die größeren Events der Publisher denkt, die haben auch in der Regel Zuschauertickets. Das heißt, man kann auch mal auf so ein Event gehen, sich das erstmal anschauen und gucken, wie so der Vibe ist, ob das was ist, wo man sich mal langfristig einlassen möchte. Vielleicht auch mal ein, zwei Demospiele spielen. Das gibt's halt auch immer auf den größeren Turnieren. Das ist halt auch noch ein guter Hebel. Aber grundsätzlich einfach Augen und Ohren offen halten. Also gerade so im NRW-Großraum, denke ich, gibt es ein gutes, breites Angebot, in verschiedene Sammelkartenspiele einzusteigen. Und die Communities sind neuen Spielern auch immer sehr, sehr offen gegenüber. Das wird man unabhängig von den Spielen, die ich vorhin aufgezählt habe. Früher war das anders. Früher, als ich angefangen habe zu spielen, gab es halt schon sozusagen die erfahrenen Spieler, die einem dann gesagt haben, hier, ich tausch dir diese große, starke Karte, die 10 Cent war, gegen deine seltenen Karten, weil die wussten, okay, die Karte ist entweder spielbar oder sehr selten. Und weiß nicht, als 12, 13, 14-Jähriger hat man vielleicht eher auf sozusagen die Angriffsstärke der Karte geguckt und gesagt, okay, jetzt habe ich hier dick abgesahnt, oder eine Karte getauscht gegen 20. Und dann hat man sich gefreut, dass man 20 Karten bekommen hat. Ne? Also das ist weniger geworden. Das sind die Communities auch sensibilisierter, und solche Verhaltensweisen sind da auch eher sehr verpönt geworden mittlerweile. Also da braucht man auch keine Sorge haben, dass man da irgendwie mit einem schmaleren Geldbeutel nach Hause geht und dann nichts bekommen hat für sein Geld.
Wenn du jetzt da die kleineren Turniere mitgemacht hast und dann vielleicht diese größeren und dann in diesem Competitive Session kommst, kann man da Geld verdienen? Also ist
Ja,
das
also da geht jeder Publisher anders heran. Das ist teilweise kulturell bedingt, aufgrund der Heimatländer der Publisher, teilweise Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Es gibt aber also ich gehe mal die großen durch. Bei Magic gibt es Preisgelder. Deswegen gibt es in Deutschland aber relativ wenig Magic-Turniere, weil in Deutschland das Thema Glücksspiel eine Rolle spielt. Auch bei Turnieren. Dann gibt es Pokémon. Bei Pokémon gibt es auch Preisgelder, die aber in der Form eines Fonds angelegt werden. Das heißt, der Spielende kann dann entweder davon Reisen bezahlen oder teilweise auch Studiengebühren. Also da gibt es quasi, ist es an gewisse Zwecke gekoppelt. Bei Yu-Gi-Oh! Ist von allen Spielen leider das Spiel, was am wenigsten Wert auf Preise legt. Also, wenn man das Spiel competitive spielt, dann spielt man es, weil man wirklich Bock drauf hat und nicht, weil man sich den großen Reibach erwartet. Da gibt's vorrangig Kartenpreise. Das hängt damit zusammen, dass derjenige, der den Manga gezeichnet hat, gesagt hat, der Manga, Zentralwert des Mangas ist Freundschaft. Und in Freundschaft sollte es nicht um Geld gehen. Und deswegen will ich bei meinen Turnieren keine Geldpreise, keine hohen Preise haben. Der ist leider verstorben. Aber ich denke, das Vertragswert ist so dicht. Und der Wunsch desjenigen, der das Spiel entwickelt hat, wird da auch langfristig akzeptiert werden. Dann bei Locana und bei One Piece, die wiederum, hatte ich ja vorhin gesagt, die gehen neue Wege. Die bringen eben besondere Karten für diejenigen, die in die K.O.-Runden kommen, ähnlich wie beim Fußball. Gibt es quasi Vorrunden, dann K.O.-Runden und diejenigen, die die K.O.-Runden erreichen, kriegen gesonderte Karten, die dann aufgrund des Sekundärmarktwertes haben auch x-tausend Euro kosten können. Also insbesondere bei One Piece ist es absolut krankerweise, was man da für seine Preiskarten bekommen kann. Da sind fünf- und sechsstellige Beträge jetzt nicht ausgeschlossen. Und dadurch ist es natürlich lukrativ, diese Spiele auch zu spielen, wenn man Wert drauf legt, mit seinem Hobby in der Richtung auch Geld zu verdienen. Ne? Aber das ist dann sozusagen, da sind die Communities und die Nuancen so unterschiedlich, da muss man sich einfach entscheiden, okay, worauf lege ich Wert? Und welche Community taugt mir am meisten? Ne? Da kann man sich auch ganz gut ausprobieren, denke ich.
Also, ich finde ja, ich habe mir jetzt gerade mal zwei Sachen notiert. Also erstmal, diese Pokémon-Fonds-Geschichte, das ist ja überragend. Also, dass das dann zweckgebunden sozusagen Preisgeld ist und dann sogar in sowas wie Studiengebühren investiert wird, das ist ja viel vorbildlicher geht es ja nicht, außer man macht Yu-Gi-Oh!, was noch krasser ist, weil wenn da wirklich das so. Ne, es geht um Freundschaft und da sollte es dann nicht um Geld gehen. Das ist ja schon fast eine Liebesgeschichte.
Ja, ne, ist also deswegen, also diejenigen, die es competitive spielen, für die ist es auch eine Art Hassliebe,
Geil.
ne? Deswegen habe ich es auch lange genug gespielt. Bei Pokémon ist es in der Tat so, und da ähneln sich die Herangehensweisen von Ravensburger und der Pokémon Company sehr, sehr fokussiert auf Familie. Es soll quasi den gesamten familiären Kosmos mitnehmen von kleineren Geschwistern, das Geschwisterkind, was das große Turnier spielt, zu den Eltern, die irgendwie verstehen und irgendwie auch einen Anteil haben, was ihre Kinder da eigentlich treiben. Und das finde ich sehr schön. Und diese Werte, die lebt Pokémon quasi in allen Bereichen und von verschiedensten Guidelines hin zu, wie sie an verschiedene Sachen herangehen. Da ist immer sozusagen der familiäre Aspekt das Wichtigste. Also die Community und das ist sozusagen für alle Teilnehmenden an der Community wertstiftend ist. Und deswegen ist es natürlich so, dass es so ein Stipendium zu einer gewissen Form dazu beiträgt, dass die Competitive-Spieler ihrem Hobby nachgehen können und auf die ganzen Events reisen können. Aber gleichzeitig ist es natürlich dann auch so, dass da entsprechend verschiedene Grenzen gesetzt werden, dass es eben nicht im wilden Glücksspielterrain ausartet. Und deswegen arbeiten wir insbesondere für diese beiden Sammelkartenspieler jetzt mit unserer Firma sehr gerne, weil das auch Werte sind, die wir teilen und wo wir auch sehen, dass das das Eigentliche ist, was Sammelkartenspieler gesellschaftlich akzeptierter machen kann, wenn du eben auf alle eingehst und diesen familiären Aspekt hervorhebst.
Also, das ist ja wirklich, das sind ja Argumente für den Mainstream, sage ich jetzt mal, die müsste ja jeder verstehen eigentlich. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin völlig
Ja,
begeistert gerade.
es ist Tatsache so, also insbesondere nach Corona ist das immer publiker geworden. Und das hilft uns natürlich auch, jetzt, wenn man businessseitig schaut, als Agentur, aber auch für das erklärte Ziel, was wir haben, nämlich das Ganze einfach in die große, weite Welt zu tragen, ist es natürlich auch ein extremer Hebel gewesen, Corona. Ich habe verschiedenste Menschen an verschiedensten Orten getroffen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass die irgendwas am Hut haben mit Ich stecke eine Karte in eine Folie. Aber eigentlich im Grunde ist es so. Also insbesondere bei Magic gibt es ein Format, das nennt sich Commander. Das ist eher brettspielorientiert, das ist weniger competitive. Natürlich kann man da auch competitive gegeneinander spielen, aber das Ziel ist schon, dass viele Leute sich finden und Spaß haben. Und das kannst du ja mit einem Brettspiel erreichen, aber auch mit Karten. Und das ist sehr, sehr populär geworden in den letzten 10 Jahren insgesamt, aber es gab noch mal einen guten Boost durch Corona. Und jetzt ist es eigentlich so, wann immer ich in meinem E-Sports-Gaming-Kosmos auf eine Networking-Veranstaltung gehe, dass da X% Leute irgendwie heimlich ihre Commander-Decks mit haben und dass da so ein bisschen freimaurermäßig ist, dass man sagt, hey, nachher noch eine Runde Karten auf den Tisch legen, hier in der Lobby. Und dann findet man teilweise auch heraus, dass Person X aus der Politik auch irgendwie schon seit 30 Jahren Magic spielt. Und das sind eigentlich dann die Momente, wo man sagt, hey, das macht richtig Bock. Und wir sind irgendwie auf dem richtigen Kurs mit unserer Mission.
Ey,
Dennis ist fix und alle.
ich finde das, nee, wirklich. Also sowas, kennst du mich ja, so, für sowas bin ich auch anfällig, ne? Also wenn da tatsächlich was Positives und was Richtiges und was Wertiges dahinter steht, das hatte ich überhaupt nicht auf der Uhr, muss ich ganz ehrlich in meiner Sportsguard-Blindheit mal zugeben, das hatte ich nicht auf der Uhr. Also, wofür machen wir, laden keinen mehr aus dem Sportsguard-Bereich aus, Markus. Das bringt ja nichts. Was soll denn das? Du hast ja jetzt gerade schon über das Business auch gesprochen. Kannst du uns ganz kurz noch mal ein bisschen erzählen, was genau ihr mit der League da macht, mit der Sports Card League? Card Sports League, Entschuldigung.
Genau, ich hatte ja vorhin, genau, wir hatten, also, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wo wir so ein bisschen herkommen. Wir hatten diese Team-Organisation, die sich nannte Complexity Card Gaming, eine Namenskopie des E-Sport-Teams Complexity Gaming. Das war damals, die Gründer von Complexity Card Gaming haben damals gesagt, ja, das ist unser Lieblings-E-Sports-Team, wir machen jetzt einfach einen Card dazwischen und dann gib ihm. Und ab einem gewissen Punkt war es so, dass wir ein kleiner Bauchladen geworden sind, weil wir selber Events organisiert haben, verschiedene Teams hatten und so ein bisschen auch die Vorreiter in allen Bereichen waren in diesem Segment. Und das sich dann irgendwann gebissen hat. Wir haben dann eine Teamliga aufgesetzt und hatten gleichzeitig aber das beste Team. Und dann haben mein heutiger Geschäftspartner und ich gesagt, ja, okay, wir trennen das jetzt. Wir machen quasi das Äquivalent der ESL, der E-Sports League und nennen uns Card Sports League, also CSL, und veranstalten da eine Teamliga, verschiedene Events und dann gibt es einen Spin-off vom Team, es führt dann jemand anders weiter. Und ab dem Punkt war es dann so, dass wir auf dem Radar waren bei verschiedenen endemischen Parteien, also Sammelkartenmarkt, verschiedenen Sleeve-Herstellern und eben auch Publishern, nicht mehr als das Gaming-Team, sondern als Dienstleister Tatsache für Vermarktung, für Live-Broadcasting. Und dann sind wir so ganz langsam in einen Agenturmodus geschlittert, der nochmal einen kleinen Dämpfer während Corona bekommen hat, weil offensichtlich, um Turniere spielen zu können, braucht man physische Interaktion. Sonst wird es schwierig. Es gab dann zwar digitale Events, die über Webcams gespielt wurden, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und jetzt nach Corona, wo es wieder Events gibt, wo die Leute auch richtig Bock haben zu spielen, da haben ihnen die Publisher nachgezogen und gesagt, okay, jetzt hier wollen wir auch eine Kamera draufhalten, das ist wichtig für unsere Vermarktung. Und da sind wir eben für Pokémon in Europa unterwegs, auf deren Pokémon Regionals, machen da Live-Broadcasting für das Sammelkartenspiel, aber auch für das Videospiel und Pokémon Go, was man auch eins gegen eins spielen kann. Und dann für die lokalen Challenges jetzt neu. Und dann immer wieder in Einzelprojekten für verschiedene andere Sammelkartenspiele auch. Also von Magic, Yu-Gi-Oh!, One Piece, alles mit dabei. Und ja, das ist so ein bisschen Agenturinhalt. Und eigentlich ganz, ganz lustig, so der inhaltliche Zusammenhang. Wir haben uns gegründet, kurz bevor ich wieder aus Langfeld nach Berlin gezogen bin.
Du hast in Langenfeld
Und
gewohnt.
das war so, ich habe in Langenfeld gewohnt, aber cool, ich bin weggezogen kurz bevor die Bee Brothers da ihren Store aufgemacht haben.
Das gibt's ja nicht.
So, da, dann, sonst hätte ich vielleicht den Touchpoint zum Sammeln auch schon ein bisschen früher gehabt. Aber so ist da quasi die Parallelgesellschaft aneinander vorbei gezogen. Aber nichtsdestotrotz war die Zeit in NRW insbesondere auch ein guter Multiplikator, weil wir da natürlich auch ein gutes Netzwerk aufbauen konnten in die Richtung E-Sports. Und uns, das ist halt der Blueprint, von dem wir uns verschiedene Sachen abschauen aktuell, wenn wir über Live-Broadcasting sprechen. Für uns ist einfach wichtig, dass wir nicht nur dem Publisher als Kunden eine gute Experience bieten, sondern weil wir selber Spieler und Spielerinnen waren, eigentlich dem Zuschauer. Ja. Und das ist eigentlich, ich denke ich mal, so diesen Zweigespann hinzubekommen zwischen ich stelle meinen B2B-Kunden zufrieden und den B2C-Kunden am Ende, die Zuschauenden. Das zeichnet uns aus und das funktioniert, weil wir eben so fokussiert auf diesen Markt sind. Wir kennen uns halt aus, wir wissen, was die Zuschauenden sehen wollen. Ja, wir haben selber mal gespielt, wir wissen, wann Sachen langweilig sind und wann es spannender wird. Und das hilft natürlich extrem. Und viele Learnings aus der nebenberuflichen Tätigkeit haben dann eben entsprechend dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt vor 1,5 Jahren ist eigentlich der Zeitpunkt, das Ganze in Vollzeit zu machen. Und hat zwar immer so als Spieler die Weisheit, okay, immer eine Option B parat haben, aber jetzt haben wir die Option B mal gezückt und das Ganze umgemünzt in eine richtige Firma. Und sind da eben auf Vermarktung von Sammelkartenspielen spezialisiert.
Top.
Ist quasi eine Produktion, kann man sich, also ja, seid eine Produktionsfirma auch dann. Also wenn ich jetzt so
Genau.
mal, wenn man über Instagram-Feed schaut, dann sieht es ja auch richtig krass aus, wenn ich richtig verstanden habe. Du bist aus dem BWL-Background. Hat man sich das dann so nach und nach angeeignet oder wie
Ja, also ich denke, also was mich immer zurückgehalten hat, als das Ganze Vollzeit zu machen, waren zwei Faktoren. Erstens, ich war in der Pharmabranche unterwegs. Das heißt, mein Gehaltscheck war jetzt in Ordnung. Und ich wäre sehr tief gefallen, wenn ich einfach von null gestartet hätte. Das heißt, ich hatte aber auch immer das nötige Kleingeld, um mal zu investieren. Und natürlich dann auch mit meiner normalen Corporate-Karriere viele Sachen mitgenommen, wie man eine Firma zu führen hat oder was man besser nicht machen sollte. Und auf der anderen Seite, der zweite Faktor, was mir immer persönlich wichtig war, ich wollte nie in eine Situation kommen, wenn ich selbstständig bin, dass ich mit Kunden zusammenarbeiten muss, auf die ich im Grunde genommen keine Lust habe. Und das hat sich dann eben schön herauskristallisiert. Deswegen hatte ich ja vorhin auch nochmal Pokémon und Locana hervorgehoben. Die teilen halt sehr stark unsere Werte. Und auch die restlichen Sammelkartenspiel-Publisher, wenn man Yu-Gi-Oh! Mit Freundschaft und so anschaut, das ist halt wirklich das, okay, da ist Passion drin, da arbeitet die Community zusammen. Und das waren dann am Ende die zwei Rahmenfaktoren, wo wir gesagt haben, okay, jetzt können wir das machen. Aber wir haben natürlich über die 10 Jahre, die wir es vorher nebenberuflich gemacht haben, uns gut gebootstrapped. Also wir haben immer wieder alles, was reingekommen ist, reinvestiert in besseres Equipment, uns da wirklich hochgestockt. Und das Ganze hätte businessseitig nicht funktioniert, wenn wir nicht so viele Volunteers gehabt hätten, die einfach gesagt haben, hey, ist cool, die Mission ist cool, wir sind dabei. Da gibt's x Leute, die uns auf dem Weg begleitet haben und ohne die wir nicht da wären, wo wir heute sind, weil einfach alle Bock hatten und das auch quasi unentgeltlich gemacht haben. Und dementsprechend sind wir da auch sehr dankbar und versuchen natürlich auch jetzt noch Projekte umzusetzen, wenn es geht, die jetzt kein großes Funding haben oder wo man einfach schauen kann, wie man jemanden unterstützen kann. Und das ist, ja, das ist so ein bisschen Kern unserer DNA. Wir sind sehr competitive, wir sind sehr transparent und wir haben eben auch das Näschen für Geschäft und für die Community.
Wenn du sagst von wir, wie viel seid ihr?
Mit meinem Also ich habe noch einen Co-Gründer, den Ali. Der ist, nachdem mein letzter Businesspartner 2018 aus dem Nichts verschwunden war, einfach untergetaucht, auch noch eine längere Geschichte.
Da hätte ich
Aber der
eine
ist
Frage
2018
zu.
wieder ein Bo Ja?
Jan Masalek war bei dir in der Firma?
Nee. Tatsache nicht, aber wer weiß, wo der sich heute rumtreibt. Vielleicht
Vielleicht sind die
ist er
zusammen
an dem.
unterwegs.
Ja, das kann sein. Die, genau, dann ist 2018, Ali und ich kennen uns schon sehr lange. Ali war damals mein, quasi einer der Mentoren, die mich an das Spiel herangeführt haben. Und dann haben wir 2018 gesagt, ja, lass das jetzt zusammen machen. Für mich war es auch so, ich wollte das mit jemandem machen, den ich schon ein paar Jährchen kannte, der von dem ich ausgehen konnte oder immer noch kann, dass er nicht einfach so verschwindet. Eben weil es zu dem Zeitpunkt nebenberuflich war und ich nicht einfach so vor dem Nichts stehen wollte für mein Hobby. Und ja, jetzt sind wir insgesamt zu acht, also Ali und ich und sechs Mitarbeiter, teilweise Leute, die uns über die Jahre begleitet haben, eben die Volunteerarbeit geleistet haben und teilweise Leute aus der E-Sports- und Gaming-Szene. Und das Schöne ist, und das ist so ein bisschen auch so von mir persönliche History, ich habe immer Decks gespielt, die nicht ganz den Picks entsprochen, die man sozusagen als Top-Pick für das Event bewertet hat, sondern Geheimfavoriten, nenne ich es jetzt mal so. Das heißt, ich hab einfach, weil ich Spaß dran hatte und weil ich mich darüber ausdrücken konnte, habe ich Decks gespielt, die im Großen schlechter waren. Und das drückt sich so ein bisschen heute noch in die Firmenstruktur rein, weil wir gesagt haben, okay, Kreativagenturen in der Regel, okay, man muss zusammensitzen und irgendwie zusammenarbeiten und nur so kommen irgendwie kreative Ideen zustande. Aber aufgrund der Erfahrung, dass wir das 10 Jahre nebenberuflich gemacht haben und alles Volunteers waren, haben wir eben auch die Erfahrung gesammelt, dass man das auch sehr gut von Remote-Arbeitenden erwarten kann, weil natürlich alle irgendwo in Deutschland verteilt saßen, teilweise auch um Globus herum. Und jetzt sind wir einfach quasi, man sagt so, eine hippe Agentur, die 32-Stunden-Woche und Remote-Arbeiten und alles drum und dran anbietet, weil wir auf der anderen Seite natürlich auch wissen, wie anstrengend so ein Event werden kann, wenn du da irgendwie 20 Stunden durcharbeitest. Da ist es natürlich auch wichtig, dass es da irgendwie gewisse Ausgleichsfaktoren gibt. Aber ne, wir haben uns bewusst dazu entschieden. Wir hätten natürlich auch sagen können, nee, alle in ein Office und alle X Stunden und keine Mitarbeiter-Benefits, aber das ist eben so ein bisschen die Historie. Hey, so anders könnten wir, glaube ich, auch nicht glaubhaft unsere Werte teilen mit den Publishern. Ja? Für uns ist es vorrangig wichtig, die Menschen, die für uns arbeiten, die sollen die besten Ausgangsvoraussetzungen haben, um unsere Kunden, also sowohl die Publisher als auch die Zuschauenden glücklich zu machen. Und das geht aus meiner Perspektive nur, wenn man sich als Unternehmer zurücknimmt und irgendwie auch einen Fokus und Mehrwert bietet für die Mitarbeiter. Und das ist so ein bisschen das Setting unserer Agentur aktuell.
Also Grüße an dieser Stelle auch mal an den Marcel aus seiner Firma, der nämlich eine E-Mail geschrieben hatte und noch gar nicht wusste, dass du hier zu Gast bist, weil er eine der letzten Folgen gehört hatte mit Silla und sagte, ja, hier, ich hab das gehört und ich habe eine ähnliche Sammelgeschichte und so weiter und so fort. Und dann habe ich so auf seinen Account geguckt und dachte so, Card Sports League, okay, noch einer von denen. Und der hat er sich dann gemeldet.
Ah, sehr spannend. Haben wir aneinander vorbei konsumiert, auf jeden Fall.
Ja, ganz
Witzig.
interessant.
Diese Events, wie oft finden die statt? Wenn du sagst, 20 Stunden dauert mal so ein Event, also habt ihr das jetzt alle paar Monate, jeden Monat oder wie oft kommt das vor?
Wir haben, das hängt natürlich ganz stark von der Turniersaison ab. Also die Top 3 Publisher haben in der Regel ihre Saison immer von September bis Juni. Dann gibt es noch die Weltmeisterschaften und dann startet das Ganze wieder im September. Und dann kann man schon bei Pokémon, das sind 9 Events in einer Saison, kann man schon von ausgehen, dass es eigentlich in jedem Monat ein Event gibt. Und dann die neuen Publisher, also nicht die neuen Publisher, aber die neuen Spiele, die jetzt dazugekommen sind, One Piece, Lokale, die müssen natürlich auch so gucken, wo sie ihre Events platzieren, dass es keine Kannibalisierung gibt. Und die sind eigentlich relativ über das Jahr verteilt. Weniger, aber dafür gleichmäßig verteilter. Wir haben jetzt eigentlich in der Regel so im Monat eine Produktion, 1 bis 2 Produktionen. Teilweise, wenn sich Daten doppeln, dann ein bisschen eine anstrengendere Phase. Aber in der Regel haben wir genug Zeit, uns wirklich maximal auf eine Show konzentrieren zu können, um die auch in idealer Qualität abliefern zu können.
Wenn man mal so eine Show, ich glaube, hast du vorhin gesagt, die Publisher selbst announcen, wann wo was ist. Aber wenn man jetzt so bei den nächsten Shows dabei sein möchte, die unter anderem auch von euch mit produziert werden, was wäre das? Oder wo kann man da vielleicht auch zuschauen?
Wir sind jetzt in Bochum am 6., 7. Juli. Lass mich nicht lügen, sogar der 5. ist Tatsache auch noch ein Turniertag. Also 5. bis 6. Juli. Das ist quasi das nächste Event in Deutschland. Und dann gibt es sozusagen ab August, September wieder starten die neuen Saisons der nächsten Publisher. Da sind die Tourdaten noch nicht angekündigt, deswegen kann ich leider noch nichts verraten. Aber es gibt halt quasi den Kalender, den ich aufgezählt habe. Da ist eigentlich immer relativ gut einsehbar aus den letzten Jahren, wann welche Events stattfinden. Aber grundsätzlich als Zuschauer kann man uns auch immer gerne anhauen. Wir können natürlich nichts versprechen, weil das natürlich auch irgendwie gleichwertig, fair und compliant ablaufen soll, aber manchmal geht dann doch was, ne, wenn es irgendwie ein gewisse Hintergründe hat. Und ja, das sind so also das nächste ist eben Bochum und die nächsten Turnierdaten sind dann erst wieder im September, die ich jetzt aktuell auf dem Schirm habe.
Bochum ist Pokémon oder was ist in Bochum?
Bochum ist Locarno.
Okay. Ah ja, perfekt.
Die aktuelle Pokémon-Season ist jetzt vorbei. Da war das letzte Event am 1. Juni-Wochenende. Also schon ein bisschen her. Die Season ist jetzt vorbei. Da gibt es jetzt noch ein paar internationale Events und die Weltmeisterschaft in Hawaii. Und
Natürlich, wo sonst?
ja, das ist halt auch sehr schön, weil diese Stipendien, die ich vorhin angesprochen habe, die zahlen natürlich auch die Reisen zu den internationalen Events. Das heißt, wenn man gut performt, sieht man auch was von der Welt, was ich finde, wesentlich dazu beiträgt, wie man sich als junger Mensch entwickeln kann. Also,
Top. Ich weiß, im Bereich ja, sorry, mach erstmal weiter.
ihr hattet ja zum Beispiel den Silla zu Gast. Sehr schöne Folge, weil ich auch großer Deutschrap-Fan bin. Und da sieht man eben sozusagen, wie unterschiedliche Jugenden verlaufen können und was sozusagen bestimmte Einflüsse auch auf bestimmte Lebensentscheidungen machen. Und ich finde, sehr viel von der Welt zu sehen und dabei unterstützt zu werden von seinem Hobby, hilft natürlich auch, das Ganze irgendwie in vernünftige Bahnen zu lenken.
Ja, mega. Ich habe jetzt auch meine Frage vergessen, aber ist noch egal. Alles gut.
Oh, sorry.
Alles gut. War nicht
Nee.
so wichtig.
Ist immer gut, Norman. Wenn der seine Frage vergisst, ist immer
Es
gut.
kommt eh noch Stuss. Genau.
Nee, aber wirklich. Also, ich bin, also, auch weil ich natürlich nicht so im Thema bin, ist vielleicht der Überraschungseffekt noch größer. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, was diese ganze Szene, die andere Szene, die du da repräsentierst, betrifft. Also da habe ich mir jetzt gerade mehr Notizen gemacht als sonst und werde mich hier gleich mal einschließen und das eine oder andere nochmal recherchieren. Also wirklich Hut ab, also auch für dein Wertesystem, was ihr da geschaffen habt in der Firma, ist ja auch nicht ganz normal. Also, und ich auch selber als Selbstständiger und Unternehmer wirklich Hut ab. Also feier ich.
Sehr schön. Ja, und für mich ist halt immer spannend, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, in Richtung auch Sammeln. Weil das ist etwas, was wir auch aktiv beobachten und wo wir auch verschiedene Konzepte uns aktuell überlegen, wie kann man das zusammenführen? Weil es die, wenn man sozusagen so ein Venn-Diagramm nimmt, sieht man schon, dass die Zielgruppen sehr ähnlich funktionieren. Die einen spielen halt lieber, die anderen sammeln halt lieber, aber am Ende geht es halt um das Stück Pappe. Und das führt irgendwie ein bisschen die Generation zusammen, oder? Und die Zielgruppen an sich, die sind sich an sich auch sehr ähnlich in ihrem Verhalten. Und da gibt es auch so einen schönen neumodischen Begriff, Kiddles. Einfach dahingehend begründet, dass sich jetzt nur noch X% der Gesellschaft irgendwie so die typischen Sachwerte leisten können, Immobilien. Das heißt, auf der anderen Seite ist der durchschnittliche Wohlstand höher. Und das führt einfach dazu, dass ein gewisser Prozentsatz frustriert ist, dass sie sich kein Haus leisten können und dann sagen, okay, was habe ich als Kind, als Jugendlicher gefeiert? Und davon kaufe ich mir jetzt Sachen. Ja, das ist halt auch noch ein zusätzlicher Treiber dafür, dass gerade so bei Pokémon die Kartenpreise so exorbitant steigen, weil einfach, okay, ich werde mir wahrscheinlich nie im Leben ein Haus leisten können, also kaufe ich mir das Glurak, weil das mich so an meine Kindheit erinnert. Und diese Zielgruppen, die sagen, okay, ich gebe Geld für Karten aus, die sind als Spielende und als Sammelnde sehr ähnlich. Und wir überlegen immer jetzt, wie kann man das cool übereinander führen und da irgendwie ein Happening draus machen. Und deswegen sind wir auch eben gerade an der Convention Front mit dem Marcel auch sehr aktiv, weil Marcel eher einen Sammeln-Hintergrund hat und sind da wirklich irgendwie am Überlegen, was sind so die nächsten Schritte, die man da gehen kann, um die Communities zusammenzuführen.
Also ohne jetzt, also wir haben ja in, jetzt auch nur spontan, ne, aber wir haben ja im September auch wieder eine Cardshow in Frankfurt, eine relativ große, wo auch 50% TCG letztes Jahr dabei war. Vielleicht ist es auch immer mal, ich meine, es gibt ja inzwischen drei, vier große Cardshows auch im Thema Sammeln, wo man auch vielleicht auch präsent mal einfach sagt, das gibt es. So, die sind da. Wie gesagt, es hat nichts zu heißen, dass ich das nicht wusste. Vielleicht gibt es auch ein paar, die dann aus Neuschwanstein auch schon vorher kennen. Aber es ist auf jeden Fall, wenn du sagst, das ist eine Möglichkeit, das zusammenzuführen, da treffen sich natürlich auch drei, vier Mal im Jahr Leute, die unter anderem auch TCG dort finden. Kann das ja auch eine Option sein, auf jeden Fall. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind der Marcel insbesondere ist auf den Events auch allen unterwegs. Also er wird auch auf der Cardshow in Frankfurt sein. Also gerne mal Handshake geben und dann auch meine Einladung jetzt in seinem Namen einfach frech gerne auch mal mit ihm einfach mal auf ihn zugehen. Also auch die Hörenden und mit ihm quatschen. Er hat ja quasi den Sammelblick. Ist er mit der Sammelbrille bei uns gestartet. Er kann da, glaube ich, die Story sehr gut nochmal widerspiegeln. Und ja, er ist auch derjenige, der aktuell an diesen Konzepten arbeitet. Das heißt, wenn es da irgendwie Ideen gibt, wenn es da Interessen gibt, gerne mit ihm schnacken. Da ist er sehr, sehr tief unterwegs aktuell.
Sehr nice. Ja, ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr informatives Gespräch. Es würde mich wundern, wenn unsere Zuhörer das nicht auch abfeiern. Wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Und wir verlinken den legendären TV-Totalauftritt natürlich nochmal in den
Das ist
Shownotes.
ganz wichtig.
Ganz wichtig. Würde sagen, wir verlinken auch den Marcel in den Shownotes nochmal, sein Instagram-Profil. Das kann ja auch nicht
Ja.
schaden. Und
Aber ohne es ihm zu sagen,
ja,
wundert er
natürlich,
sich.
Überraschung. Ja, ey, und dann würde ich sagen, Markus, hast du noch was Wichtiges mitzuteilen?
Wie so oft nein. Deswegen würde ich auch die letzten Worte an Norm geben, falls er noch was loswerden möchte.
Ich denke, ich habe viel geredet, und ich hoffe, dass so die Kernsachen verständlich rübergekommen sind. Und ich freue mich einfach auch auf persönlicher Ebene mich immer auszutauschen, wenn es um Konzepte geht, um Sammelkartenspiele publiker zu machen. Weil das ist letztendlich das, was ich jetzt nach 10 Jahren irgendwie nutzen konnte, um mich selbstständig zu machen. Und diesen Ursprung, dem will ich treu bleiben und da auch gerne irgendwie aktiver sein.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Und schön, dass ihr dabei wart, liebe Leute. Bis dann.
Ciao, ciao.